Rainer, lies mal vor. Kapitel 30. Ein Duell und ein ungalantes Abenteuer. Man begab sich zur festgesetzten Stunde mit den vier Lakaien hinter den Luxembourg in eine Umfriedung, die den Zeugen überlassen war. Nach dem Austausch der Formalitäten ging man sofort zum Kampf über, der nach ungefähr 20 Minuten für die Engländer ausnahmslos mit Niederlagen beendet war. Athos' Gegner war durch einen Herzstoß getötet. Der von Porthos kam mit einem Schenkelstich davon, wie der Gegner Aramis' nach einem schweren Armhieb den Kampf aufgebend. Lord Winter, D'Artagnans Gegner, musste es sich gefallen lassen, dass ihm der Degen aus der Hand geschlagen wurde, wonach der Sieger die Spitze des Seinen ihm auf die Brust setzte und sagte: »Ich töte sie nicht, ihre Schwester zuliebe.« Die fünf Kavaliere reichten sich nunmehr kameradschaftlich die Hände und fanden gutes Einvernehmen. Besonders zwischen D'Artagnan und Lord Winter entspann sich ein herzliches Gespräch, in dessen Verlauf Lord Winter sich die Ehre ausbat, seinen tapferen Gegner seiner Schwester vorstellen zu dürfen. Man verabredete für den Abend eine Zusammenkunft, die von beiden Teilen pünktlich eingehalten wurde. Lord Winter führte seinen neuen Freund in die Wohnung der Milady, die entzückt war, den Kavalier, von dem sie schon gehört hatte, kennenzulernen. Sie war eine auffallend schöne, üppige Blondine, die mit ihren Reizen nicht geizig umging. Als Lord Winter von dem Duell und dessen Ausgang erzählte, ging eine Wolke des Unmuts über das Gesicht der schönen Frau, die sie gern verborgen hätte, die aber D'Artagnan doch nicht entging. D'Artagnan war von der großen Schönheit dieser Frau tief berührt und erging sich in gut angebrachten Komplimenten und Schmeicheleien, die gnädig angenommen und einige Male sogar erwidert wurden. Während die Unterhaltung gerade im besten Gang war, brachte ein Diener dem Lord einen Brief, der ihn sofort abberief, so dass er sich bedauernd verabschieden musste. Nach des Lords Weggang nahm das Gespräch noch an Lebhaftigkeit zu. My Lady erzählte, dass Lord Winter nicht ihr Bruder, sondern ihr Schwager sei. Sie selbst habe einen jüngeren Bruder des Lords geheiratet, von dem sie ein Kind habe, und der vor Jahresfrist gestorben sei. Das Kind sei, falls der Lord nicht heirate, sein einziger Erbe. All das zog vor D'Artagnan einen Schleier, der etwas verhüllte, wovon sich nichts vermuten oder voraussehen ließ. Nach einer halben Stunde, die noch in harmlosem Geplauder verbracht wurde, wollte sich D'Artagnan verabschieden. Da richtete My Lady etwas unvermittelt an ihn die Frage, ob er nicht daran gedacht habe, in die Dienste des Kardinals zu treten. D'Artagnan ward stutzig. Er wich einer direkten Antwort aus und erging sich in Lobeserhebungen über Richelieu. Sodann fragte My Lady, wie beiläufig, ob D'Artagnan schon in England gewesen sei, worauf dieser kurz erwiderte, dass er in Herrn von Trevilles Auftrag dort Pferde gekauft und vier Stück als Muster mitgebracht habe. Einige ausgetauschte Höflichkeiten beendeten den Besuch. Auf der Treppe begegnete D'Artagnan der hübschen Zofe der My Lady, die auf den Namen Ketty hörte und an dem schmucken Kavalier offensichtlich sehr viel Gefallen fand. In den folgenden Tagen besuchte D'Artagnan Lady Winter noch einige Male und fand sie jedes Mal schöner und liebenswürdiger, als er sie beim jeweils letzten Besuch gefunden hatte. Nach einer dieser Visiten ging Ketty, die Zofe, D'Artagnan auf der Treppe entgegen und lispelte ihm zu, dass sie ihm etwas Wichtiges unter vier Augen mitzuteilen habe. Sie führte den erstaunten Kavalier in ihr Zimmer, das nah an das ihrer Herrin stieß, und schloss sorgfältig die Tür hinter sich. Dann verriet sie D'Artagnan, mit naiver und zugleich leidenschaftlicher Manier, dass My Lady in Liebe zu einem anderen Mann, nämlich zum Grafen von Ward, entbrannt sei, und reichte dem empörten und überraschten Chevalier zur Bekräftigung ihrer Aussage einen von My Lady geschriebenen Brief ohne Adresse, der folgenden Inhalt hatte. »Sie haben auf mein erstes Briefchen nicht geantwortet. Sind Sie etwa unwohl, oder haben Sie darauf vergessen, welche Blicke Sie auf dem Ball der Frau von Guise auf mich geworfen haben? Die Gelegenheit ist da, Graf. Lassen Sie sie nicht entweichen.« D'Artagnan wurde rot und blass vor Zorn und Scham. In diesem Augenblick hörte man, wie Milady das Zimmer nebenan betrat und nach Kitty rief. D'Artagnan schlüpfte eiligst in einen Schrank und hörte folgendes Gespräch, das Lady Winter mit ihrer Zofe führte.
»Nun«, sagte Milady, »ich habe unseren Gascogner diesen Abend nicht gesehen.«
»Wie, Madame?« versetzte Kitty. »Er ist noch gar nicht gekommen? Wird er flatterhaft, ehe er noch beglückt ist?«
»Ach nein. Herr von Treville und Herr des Essart werden ihn abgehalten haben.«
»Ich verstehe mich darauf, Kitty. Ich habe ihn geangelt.«
»Und was wird die Madame mit ihm tun?«
»Was ich tun werde? Sei ruhig, Kitty. Zwischen mir und diesem Mann liegt etwas, das er nicht weiß. Er war Ursache, dass ich bei seiner Eminenz fast den Kredit verloren habe. Oh, ich will mich rächen.«
»Ich dachte, dass ihn Madame liebe.«
»Ich? Ihn lieben? Oh, ich verabscheue ihn. Ein Schwachkopf, der das Leben des Lord Winter in den Händen hat, ihn nicht tötet und mich dadurch die Rente von 3000 Livres verlieren macht.«
»Das ist wahr«, versetzte Kitty. »Ihr Sohn wäre der einzige Erbe seines Oheims, und bis zu seiner Großjährigkeit hätten Sie den Fruchtgenuss seines Vermögens gehabt.«
D'Artagnan schauderte bis ins Mark seiner Beine, als er vernahm, wie ihm dieses süße Wesen mit jener scharfen Stimme, die sie nur mit Mühe im Gespräch dämpfen konnte, zum Vorwurf machte, dass er nicht einen Menschen tötete, den sie, wie er selbst gesehen, mit Beweisen von Freundschaft überhäufte.
»Ich hätte mich auch schon an ihm gerächt«, fuhr Milady fort, »wenn mir nicht der Kardinal, ich weiß nicht warum, aufgetragen hätte, seiner zu schonen. Ach ja, aber Madame schonte nicht der kleinen Frau, die er geliebt hat.
Na, die Krämerin aus der Gasse Fossoyeur, hat er nicht bereits auf sie vergessen? Meiner treu, eine hübsche Rache.«
Ein kalter Schweiß rann D'Artagnan über die Stirn. Dieses Weib war offenbar ein Ungetüm. Er horchte abermals, doch zum Unglück war die Toilette beendet.
»Na, es ist gut«, sagte Milady, »kehre in dein Zimmer zurück und suche morgen eine Antwort auf den Brief zu erhalten, den ich dir übergeben habe.«
»Für Herrn von Ward?«
fragte Kitty.
»Nun ja, für Herrn von Ward.«
»Dieser Herr«,
versetzte Kitty,
»kommt mir vor, als wäre er gerade das Gegenteil von dem armen Herrn D'Artagnan.«
»Geh, Mademoiselle«,
sagte Milady,
»ich mag keine Kommentare.«
D'Artagnan hörte die Tür zuschließen, dann vernahm er auch, wie Milady zwei Riegel vorschob, um sich einzusperren. Kitty drehte ihrerseits den Schlüssel einmal um, so sanft wie es vermochte. Sonach stieß D'Artagnan die Tür des Schrankes auf.
»Oh mein Gott«,
sagte Kitty ganz leise,
»was haben Sie? Ach, Sie sind ja ganz blass.«
»Die Abscheuliche«,
murmelte D'Artagnan.
»Still, still, gehen Sie hinaus«,
sagte Kitty.
»Es ist zwischen meinem Zimmer und dem der Milady nur eine dünne Wand. Man hört in dem einen, was in dem anderen gesprochen wird.«
»Ganz wohl, aber ich will nicht eher gehen, als bis du mir sagst, was aus Madame Bonacieux geworden ist.«
Das arme Mädchen schwor es D'Artagnan auf das Kruzifix, dass sie es bestimmt nicht wüsste, denn ihre Herrin lasse ihre Geheimnisse nur bis zur Hälfte durchblicken. Sie glaube bloß bürgen zu können, dass sie nicht tot sei. Auch in Bezug auf die Ursache davon, dass Milady beim Kardinal an Kredit verloren habe, musste Kitty nicht mehr anzugeben. Doch hier hatte D'Artagnan einen tieferen Blick als sie. Da er Milady in dem Augenblick, wo er England verließ, auf einem konsigierten Schiff gesehen habe, so vermutete er, dass hier die diamantenen Nestelstifte im Spiel seien. Hierin zeigte sich nur am klarsten, dass der wahre Hass, der tiefe Hass, der eingewurzelte Hass der Milady gegen D'Artagnan seinen Grund darin habe, dass er ihren Schwager nicht tötete. D'Artagnan kehrte am folgenden Tage zu Milady zurück. Sie war übel gelaunt. D'Artagnan erriet, dies rühre von dem Mangel einer Antwort des Herrn von Ward her. Kitty trat ein, aber Milady empfing sie sehr hart. Ein Blick auf D'Artagnan wollte sagen, »Sie sehen, was ich ihretwegen leide.« Aber gegen Ende des Abends sänftigte sich die schöne Löwin. Sie hörte lächelnd die süßen Worte D'Artagnans und reichte ihm sogar die Hand zum Kuss. Als D'Artagnan fortging, wusste er nicht mehr, was er denken sollte. Da er aber als ein Gascogner nicht so leicht aus der Fassung zu bringen war, so entwarf er in seinem Geist ein Plänchen. Er traf Ketty an der Tür und ging mit ihr, wie am Vortag, hinauf, um Neuigkeiten zu vernehmen. Ketty wurde heftig ausgezankt, man beschuldigte sie der Fahrlässigkeit. My Lady konnte sich das Stillschweigen des Grafen von Ward nicht erklären und befahl ihr, dass sie um 9 Uhr früh in ihr Schlafzimmer kommen und ihre Aufträge einhole. D'Artagnan ließ sich von Ketty versprechen, dass sie am folgenden Tag zu ihm komme, damit sie ihm sage, worin diese Aufträge bestanden haben. Das arme Kind versprach, was D'Artagnan verlangte. Sie war töricht. Um 11 Uhr sah er Ketty kommen. Sie trug ein neues Briefchen von My Lady in der Hand. Diesmal suchte es ihm, das arme Mädchen gar nicht streitig zu machen, sondern überließ es ihm. Sie gehörte ja dem schönen Krieger mit Leib und Seele. D'Artagnan öffnete das zweite Briefchen, das gleichfalls weder Adresse noch Unterschrift hatte, und las wie folgt.
»Das ist das dritte Briefchen, worin ich Ihnen schreibe, dass ich Sie liebe. Hüten Sie sich, dass ich Ihnen nicht zum vierten Mal schreibe, um Ihnen zu sagen, dass ich Sie hasse.«
D'Artagnan wurde während des Lesens abwechselnd blass und rot.
»Oh, Sie lieben Sie noch immer«,
seufzte Ketty, die ihre Augen von dem Antlitz des jungen Mannes nicht einen Augenblick lang weggewendet hatte.
»Nein, Ketty, du irrst, ich liebe Sie nicht mehr, doch ich will mich für Ihre Verachtung rächen.«
Ketty seufzte. D'Artagnan ergriff eine Feder und schrieb. »Madame, ich habe bisher daran gezweifelt, ob Ihre zwei ersten Briefchen an mich gerichtet waren. So sehr habe ich mich einer solchen Ehre für unwürdig gehalten. Aber heute muss ich wohl an das Übermaß Ihrer Güte glauben, weil es mir nicht bloß Ihr Schreiben, sondern auch Ihre Zofe bekräftigt, dass ich so glücklich bin, von Ihnen geliebt zu werden. Ich will Sie diesen Abend um 11 Uhr bitten, mir zu vergeben. Jetzt noch einen Tag zögern, hieße eine neue Beleidigung zufügen. Derjenige, den Sie zum glücklichsten auf Erden machen.« Dieses Briefchen war eben keine Fälschung, denn D'Artagnan unterfertigte es nicht. Doch es war eine Unzartheit. Ja, sogar von dem Gesichtspunkt unserer gegenwärtigen Sitten eine Art Schimpf. Man enthielt sich damals aber weniger, als es heutzutage geschieht. D'Artagnans Plan war sehr einfach. Er gelangte durch Kettys Zimmer in das ihrer Gebieterin. Er beschämte die Ungetreue, er drohte, sie durch einen öffentlichen Lärm bloßstellen zu wollen, und erfuhr von ihr, mittels des Schreckens, alles das, was er über das Schicksal Constances zu wissen wünschte. Vielleicht hatte das sogar die Freiheit der hübschen Krämerin zur Folge.
»Da«,
versetzte der junge Mann und reichte Ketty das Briefchen zugesiegelt.
»Bringe diesen Brief, my Lady. Es ist die Antwort des Herrn von Ward.«
Die arme Ketty wurde blass wie der Tod. Sie ahnte den Inhalt des Briefes.
»Höre, liebes Kind«, sprach D'Artagnan zu ihr, »du begreifst wohl, dass dies auf die eine oder andere Weise endigen muss. My Lady kann erfahren, dass du das erste Briefchen meinem Bedienten zugestellt hast, statt es dem Bedienten des Grafen zu übergeben, und dass ich die anderen erbrach, die Herr von Ward erbrechen sollte. Sodann wird dich My Lady fortjagen, und du weißt, sie ist nicht eine Frau, die es bei dieser Rache bewenden lässt.«
»Ach«, seufzte Ketty, »warum habe ich mich alledem ausgesetzt?«
»Meinetwillen, das weiß ich wohl, Allerschönste«, versetzte der junge Mann, »und ich bin dir im hohen Grade dafür dankbar, das schwöre ich.«
»Was aber enthält Ihr Brief?«
»My Lady wird es dir sagen.«
»Ach, Sie lieben mich nicht«,
stammelte Ketty,
»und ich bin höchst unglücklich.«
Ketty vergoss viele Tränen, ehe sie sich entschloss, diesen Brief der My Lady zuzustellen. Endlich entschloss er sich aber doch, aus Hingebung für den jungen Musketier, und das war alles, was jetzt D'Artagnan verlangte.